Halleluja. Bleibt doch kurz stehen. Wenn jemand krank ist von euch, hebt doch mal eine Hand. Wenn du Schmerzen hast, hebt mal eine Hand zu Gott. Und der Herr sagt im Psalm, in Jesaja 53, 5, dass er unsere Schmerzen getragen hat. Und wir bringen dir jetzt jeden Schmerz in diesem Raum, auch die seelische Schmerzen, was auch immer jetzt gerade drückt und schmerzt. Wir bringen dir das, Herr, wir legen das auf dich, wie du gesagt hast, werft all eure Sorgen auf mich, denn ich bin besorgt für euch. Und wir nehmen jetzt von dir Heilung, wir nehmen von dir Gesundheit, Wiederherstellung, wir nehmen neue Freude in diesen Tag und in den Rest unseres Lebens mit hinein. Danke, Herr Jesus. Amen. 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 Wundervoll, dass wir lebensverlängernde Maßnahmen haben dürfen, die uns die Bibel selbst mitgibt. Also nicht irgendwie einfach nur, was Statistiker mitteilen, obwohl das durchaus oft Bestätigungen sind für das, was Gott schon lange vorher gesagt hat. Dr. Caroline Leaf sagt ja immer, ja, die Wissenschaft ist am Aufholen von dem, was die Bibel längst weiß, was Gott längst weiß, was wir als Christen längst wissen könnten, wenn wir denn die Bibel lesen. Das ist natürlich unsere Aufgabe. Wir haben uns schon 4 Teile lang Dinge angeschaut, die lebensverlängernd wirken. Wir reden wirklich von praktischen lebensverlängernden Dingen. Nicht nur von, ja, okay, mir geht's ein bisschen besser, sondern wir wollen mehr Jahre und die mehr Jahre in mehr Gesundheit. Darum geht's, okay? Das ist, wenn wir von lebensverlängernden Maßnahmen sprechen, das ist das Ziel. Es geht nicht nur um ein längeres Leben. Lebensverlängerung in der Medizin heißt ja manchmal nur, die Maschine läuft länger. Das ist nicht unbedingt das Leben, was wir uns so wünschen, sondern wir wollen ein Leben haben im Überfluss, Fülle. Und Gott hat das für uns. Gott bietet es uns an und weist immer wieder darauf hin, dass es viel mit dem zu tun hat, wie wir die Sache angehen, ob wir das haben oder nicht. Manche denken ja immer noch, ja, Gott ist souverän, Gott macht, was er will. Den macht er krank, den reich, den arm, den gesund. Das ist nicht die Wahrheit. Sondern Gott hat sich tatsächlich in dieser Sache rausgezogen. Er hat alles installiert, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, was das Limit erreicht von dem, was uns möglich sein soll von Gott her. Und das ist viel mehr, als jeder von uns heute hat. Ich weiß nicht, ob jeder Millionär sein muss, das sage ich gar nicht. Aber ich glaube, wir alle können ein Stück gesünder sein. Wir alle können mehr Lebensfreude haben. Einige haben schon vieles, weiß ich. Aber da geht immer noch ein bisschen was, weil Gott hat immer noch ein bisschen mehr, als was wir jetzt haben. Das ist, wie ich ihn kenne, seit über 30 Jahren jetzt. So geht er mit mir um und ich glaube auch mit dir. Wir haben uns Dinge angeschaut. Ich fasse es kurz zusammen. Ihr könnt es nachhören, nachschauen. Auf YouTube ist das ja nach wie vor zu sehen, die Predigtreihe. Wir haben uns über körperliche Maßnahmen unterhalten, sehr praktische Sachen, wie wir unseren Körper gut verwalten. Wir haben über klare Prioritätensetzungen gesprochen, das tatsächlich eine Auswirkung auf unsere Lebenslänge hat. Wir haben über seelische Maßnahmen gesprochen, Umgang mit Geld, Ehre Vater und Mutter, Aussaat, Saat und Ernte. Wir haben über Verbindung gesprochen, Gemeinde, lokale Kirche vor Ort. Nicht nur diese Kirche, sondern jede Kirche, egal wie sie sich nennt, wenn Jesus das Zentrum ist. Du solltest dort irgendwo angedockt sein, und zwar an der Kirche, wo Gott dich hinruft. Ja, das muss nicht hier sein. Es gibt viele gute Kirchen, auch hier in Limburg. Nur frag ihn, er ist der Hausherr sozusagen. Er ist der, der die Gemeinde baut, überall in dieser Welt. So sei nur, finde deinen Platz, sei verbindlich dabei. Und dein Herz zu bewahren, darüber haben wir uns auch unterhalten. Und sind dann in die geistlichen Maßnahmen schon eingetaucht. Das letzte Mal Gottes Wille an erste Stelle zu setzen, was nicht immer einfach ist. Da haben wir uns drüber unterhalten. Und auch in Liebe zu leben, was das denn heißt, ganz praktisch. Und das ist vielleicht eines der schwierigsten Dinge. Ich meine, guck dich gerade mal um. Guck mal nach rechts und links. Mit den Leuten sollst du in Liebe leben. Ich mach Spaß. Aber ihr, mal im Ernst, der Nachbar, ich weiß nicht, wo du wohnst, aber rechts und links gibt es einen Nachbar. Und nicht jeder Nachbar ist der beste Freund, weißt du? Und nicht mit jedem ist es einfach, in Frieden zu leben. Und auch in Kirche ist nicht jeder, nur weil er in der Kirche ist, der beste Freund oder jemand, mit dem die Chemie stimmt, wisst ihr? Die Bibel sagt, wir sollen alle lieben, aber wir müssen nicht alle mögen. Mögen heißt, ich muss nicht mit jedem abhängen oder mit jedem zusammen in Urlaub fahren oder feiern gehen. Okay, da darf ich mir durchaus aussuchen, wo das passt, wo ich mich hingezogen fühle, wo ich merke, da ist was Gleiches, das verbindet. Und das ist in Ordnung. Aber in der Kirche, in Gemeinde, hat Gott die unterschiedlichsten Leute reingerufen. Wirklich. Ey, ich bin vielleicht für dich gerade ein schräger Vogel. Das ist in Ordnung. Bin ich bestimmt auch. Vielleicht bist du für mich einer. Aber wir gehören zusammen, wenn Gott uns in eine Kirche zusammenstellt. Und wie es in der natürlichen Familie aussieht, da hast du ja auch alle Typen drin, weißt du? Hast du den super Korrekten drin, dann hast du den flippigen Typ drin. Verrückter Onkel, sage ich immer, die crazy Tante, die gehören alle dazu. Auch wenn man vielleicht mit denen nicht in Urlaub fahren möchte, die gehören dazu. Ich soll sie lieben. Lieben heißt, ich treffe Entscheidungen, der gehört zu mir.
Wir gehören zusammen. Wir stehen auch in einer gewissen Weise miteinander Dinge durch. Wir beten füreinander. Wir halten was aus. Okay, auch wenn es mal kriselt oder wenn ich mal eine Meinungsverschiedenheit mit dir habe, dann verlasse ich jetzt nicht die Gemeinde oder breche die Beziehung mit dir völlig ab. Das tun wir Christen nicht. Wir reden auch gleich, wie wir damit umgehen können. Das ist heute ein interessantes Thema. Denn heute geht es darum, wie wir angst- und sorgenfrei leben. Heute geht es darum, wie wir Vergebung leben können. Und es geht um Heiligung. Absonderung, was das heißt. Und warum diese drei Dinge lebensverlängernd sind. Lass mich aber am Anfang nochmal Jake Hamilton, das ist ein Musiker, den einige hier gerne hören, zitieren. Der sagte vor ein paar Jahren in Freiburg, die Gemeinden sind viel zu viel Blutegel und viel zu wenig Schafe in den Gemeinden, die ihr so kennt. Also sicher nicht hier bei uns. Aber er erklärte das dann. Er sagte, Blutegel-Christen sind die docken sich am Pastor an oder an irgendeinem Leiter, an irgendeinem Kleingruppenleiter, was auch, und saugen, und der ist verantwortlich für alles, was sie haben. Und Schafe folgen dem Pastor dahin, wo er sie hinführt, wo er dafür sorgt, dass genug Fressen da ist. Denn der Hirte ist ja nicht dafür verantwortlich, dem Schaf das Gras ins Maul zu füllen, wisst ihr? Das ist eine schräge Vorstellung, die manche Christen haben. Habe ich immer wieder gesehen, dass Leute etwas erwarten von Leiterschaft, was überhaupt nicht der Job ist. Unser Job ist, euch dahin zu führen, wo wirklich ordentlich was zu futtern ist. Gute Predigten zu geben, das Wort Gottes auszuteilen, aber was du davon nimmst, ist deine Sache. Dafür bin ich überhaupt nicht verantwortlich. Ich bin verantwortlich, dir das Beste zu geben, aber du bist verantwortlich, dir das zu nehmen. Amen? Amen. Schön, dass wir hier eins sind, das ist gut. Gut, lasst uns direkt einsteigen in Teil 1 oder in dem Fall Teil 10. Ich darf euch auch schon verraten, es wird noch eine Erweiterung geben. Normal haben wir nur 12 Schritte in diesem Thema, aber ich habe noch weitere gefunden. Wir werden also noch so eine Extended Version haben. Wobei ich glaube, dass wir heute tatsächlich drei der absoluten Highlights haben. Ihr werdet gleich auch sehen, warum. Zunächst mal Bibelstelle Römer 8, 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Wenn es dir so ging wie mir, als ich mich bekehrt habe, ich war gerade junge 20 Jahre alt, aber in meinem Leben spielte Angst schon eine große Rolle. Angst, nicht dazuzugehören, Angst, nicht akzeptiert zu sein, Angst, nicht im Leben nicht zu schaffen. Tausend Sachen, die mir als 20-Jähriger im Kopf umhergehen. Ich war angstgetrieben, könnte man sagen. Nach außen cool, mega cool, aber innen drin sehr, sehr unsicher, sehr fragend. Und vielleicht geht's dem einen oder anderen heute so. Vielleicht geht's dir online heute so, wenn du zuschaust. Sag übrigens mal Hallo. Ich habe ja auch mal hier meinen Monitor liegen, so kann ich sehen, wer da noch so auftaucht. Ich freue mich immer, wenn jemand einen Gruß schickt. Wie gefährlich es ist, psychische Probleme zu ignorieren, zeigt eine Studie der Western Sydney University aus Australien. Das Ergebnis war, wer an einer psychischen Erkrankung leidet, hat im Vergleich mit Personen ohne derartige Beschwerden ein bis zu doppelt so hohes Risiko, Begleiterscheinungen zu entwickeln. Das können Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder schlichtweg ständige Infektionen sein. Und dieser Zusammenhang sorgt wiederum dafür, dass die Lebenserwartung um bis zu 20 Jahre sinkt. Psychische Störungen, wovon reden wir? Das hört sich immer so weit weg an. Ja, psychische Störungen, das sind die in der Klapse. Ach, langsam. Ich könnte jetzt andere Statistiken auffahren, da gibt es eine ganze Menge. Internet ist voll davon. Wie viel Prozent von uns hier im Leben eine psychische Störung entwickeln werden? Und das ist eine hohe Prozentzahl. Ich will die gar nicht sagen, weil ich will hier nichts in der Hinsicht prognostizieren oder herausfordern oder proklamieren. Im Gegenteil, ich möchte das Gegenteil. Psychische Störungen, ganz oben, sind Angststörungen. Das Wort Angst ist ein anderes Wort für Enge. Man fühlt sich eng, bedrängt, man möchte sich verstecken oder einige möchten angreifen, andere erstarren aus Angst, andere laufen weg. Das sind die drei klassischen Reaktionen, die Menschen entwickeln, wenn Angst in ihr Leben kommt. Und ich bin fast sicher, jeder von uns hat damit schon mal was zu tun gehabt, in irgendeiner Form. Mit dieser Form von Angst. Ich rede nicht von einfach Ekel oder sowas, sondern ich rede wirklich von einer Angst. Und Ängste sind, glaube ich, das am meisten einschränkende Ding, was wir so im Leben haben können. Angst ist zunächst mal eine abhängige Lebensform. Angst braucht einen Wirt. Angst lebt nicht getrennt von mir oder von dir. Angst hängt sich an einen Menschen, klammert sich fest und saugt sozusagen Lebensenergie ab. Wer hat schon mal Angst erlebt in dieser Weise, hat schon mal gemerkt, dass das echt was kostet? Ja, seht ihr, sind viele. Und Angst ist auch, oder Angst und Sorgen sind auch Glaubensfresser. Ich nenne die mal so. Weil Glauben ist ja das, was wir als Christen ganz hochhalten, weil aus Glauben heraus sind wir gerettet, aus Glauben heraus empfangen wir auch all das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das ist eine Menge mehr, als wir heute schon haben. Aber wir wissen, alles, was wir schon haben, das haben wir durch Glauben in Empfang genommen. Glauben heißt Vertrauen. Wenn aber Angst und Sorgen da sind, dann fängt an, Vertrauen sich aufzulösen. Oder es wird zumindest kleiner. Vertrauen in Gott insbesondere. Dann traue ich ihm weniger zu. Dann glaube ich vielleicht nicht mehr, dass Gott mich wirklich heilen will. Vielleicht noch, dass er es kann, aber vielleicht, dass er es für mich nicht hat oder sowas. Da kommen schräge Gedanken rein. Gleichzeitig ist Angst auch ein guter Indikator für dich, wo du wirklich stehst. Wenn du mal echt einen Spiegel vorhältst und sagst, okay, wo sind meine, welche Ängste habe ich, was treibt mich um, was beschäftigt mich immer wieder. Und dann siehst du, wie stark dein Glaubenslevel ist, weil der kommt da erstmal nicht drüber. Die Ängste verhindern sozusagen, dass du durchbrichst in dem Bereich, wo die Ängste sind. Deswegen reden wir immer wieder über Angst und sagen, Angst sollte in deinem Leben kein Asylrecht bekommen. Verweigere ihm die Aufenthaltsgenehmigung und leite eine Rückführung ein. Ja, wir kennen alle diese Worte heute aus der Politik und aus dem, was passiert. Und Angst ist wirklich kein Freund. Angst ist kein Freund. Ich habe Angst vor ungefähr 15 Jahren verboten, in meinem Leben zu bleiben. Nicht, dass sie mich ab und zu besuchen kommt, aber ich lasse sie nicht rein. Oder wenn ich sie aus Versehen doch reingelassen habe, dann schmeiße ich sie schnellstmöglich wieder raus, weil Angst macht mein Leben klein und macht Dinge kaputt. Wir leben ein angstfreies Leben. Das ist zumindest, was wir leben können als Christen. Das können nur wir als Christen leben. Wenn du Christus nicht als deinen Herrn hast, vergiss das. Du wirst es nie schaffen. Die Welt ist voller Ängste da draußen. Die Leute haben Angst vor allem zurzeit. Da ist die Atombombe nur eins der Dinge. Da geht es um, werde ich nächstes Jahr noch meine Gas- und Stromrechnung bezahlen können? Wird es noch mal einen Urlaub in meinem Leben geben, wenn jetzt all die Nachzahlungen kommen? Wird das alles möglich sein? Wie komme ich hier durch? Wird Corona mich doch noch treffen? Wird mein Vater vielleicht sterben an Corona? Wird irgendwas? Weißt du, Angst, Angst, Angst. Ganz viele Dinge, die einen gerade beschießen, die vor 5 Jahren noch gar kein Thema waren. Da gab es andere Ängste. Und morgen, versichere ich dir, wird es wieder neue geben. Das hört nicht auf, solange wir leben. Angst hält sich auf diesem Planeten sehr gut. Aber es sollte sich in unseren Reihen nicht gut halten können. Seid ihr eins mit mir? Durch den in uns lebenden und herrschenden Heiligen Geist, darum geht's. Er muss die Herrschaft haben. Deswegen sagen wir, sein Wille soll geschehen, nicht meiner. Mein Wille kann Angst nicht besiegen. Da komme ich schnell an meine Grenze. Aber sein Wille sehr wohl. Er ist allmächtig. Ich bin's nicht. Ich bin ohnmächtig aus mir heraus. Wir können ein Leben völliger Furchtlosigkeit und frei von Sorgen leben. Ich lebe das seit wirklich über 15 Jahren inzwischen. Und es funktioniert. Und es macht ganz viel mit deinem Körper, es macht ganz viel mit deiner Psyche, wenn du wirklich keine Angst hast vor irgendwas. Ich erkläre euch auch gleich noch, warum. Oder ich sage es euch jetzt. Die Mutter aller Ängste ist die Todesangst. Alle Ängste könnt ihr darauf zurückführen. Selbst die Angst vor einer kleinen Spinne oder die Angst vom Fliegen oder was man alles Angst haben kann. Wenn es eine Angst ist, nicht nur so ein bisschen, ich mag es nicht, sondern ich rede von Ängsten. Die haben immer ihre Wurzel darin, ich könnte mein Leben verlieren. Oder Kontrolle über mein Leben verlieren, was oft dasselbe ist. Es soll sogar Christen geben, die haben Angst vorm Himmel. Weil da weiß ich ja gar nicht, was auf mich zukommt. Zumindest nicht so viel. Da habe ich keine Kontrolle mehr. Wird mein Zimmer mir gefallen im Himmel? Wird der Stil mir gefallen? Das sind Gedanken, die kommen dann, wenn ich Ängste zulasse. Selbst so Ängste können mir die Freude rauben. Das passiert ja bei Angst immer. Angst raubt mir die Freude. Und statt zu sagen, Moment mal, mein Papa kennt mich ja. Der weiß genau, was mir gefällt. Und wenn Jesus mir meine Wohnung baut, mache ich mir keine Sorgen, dass die mir gefällt. Und dass alles andere genial ist, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran, weil die Bibel sagt, der Himmel ist der beste Ort. Paulus sagt, Sterben ist im Gewinn. Wie kann jemand sagen, er war im dritten Himmel, er hat ihn gesehen, er war da. Und er sagt, wenn ich hier sterbe, ich gewinne, ich habe nichts zu verlieren. Und wenn du mit dieser Haltung durchs Leben gehst, könntest du an Corona sterben, ja und, bin ich im Himmel. Ich verliere nicht, ich kann nicht mehr verlieren. Das ist meine feste Überzeugung für mein Leben. Ich kann ja nicht sagen, ob ich den morgigen Tag erlebe, keine Ahnung, was heute noch passiert. Aber ich weiß, was auch immer passiert, ich weiß, wo ich ankomme. Und ich weiß, das ist in jeder Hinsicht besser als hier. Ich werde ein paar von euch für eine Weile vermissen, aber ich denke, wir sehen uns wieder. Ja, wenn ihr hier keine Dummheiten macht. Ne, so. Ja, gerettet sind wir, wenn wir ihm nachfolgen. Das ist ein Versprechen. Ich verabrede mich immer mit meinen Leuten im Westtor in Neuen Jerusalem. Ja, da sehen wir uns dann, wenn es soweit ist. Es ist ein Spaß. Aber ihr wisst, es gibt ein Leben nach diesem Leben und das wartet auf uns. Also die Todesangst, der steht was gegenüber, nämlich die Macht des biblischen Glaubens. Der biblische Glauben in seiner Reinkultur ist eigentlich eine Anti-Angst. Es ist das Gegenstück von Angst. Wir reden immer, ja, wir glauben. Ja, aber was ist Glauben? Wir können jetzt Hebräer 11 zitieren, wir können gucken wir auch nochmal rein in Markus 11. Da gibt es Stellen, die sagen uns ganz klipp und klar, was Glauben ist. Und Glauben ist im Kern eine Anti-Angst. Wenn ich Glauben habe, Vertrauen, ja, das Wort Pistis, griechisch Vertrauen, wovor soll ich Angst haben? Dass ich alt werde, dass ich krank werde? Was hat das alles? Es ist alles sekundär. Unser Leben währt ohnehin nur ein paar Jahrzehnte, dann ist es vorbei. Ist schon gemerkt. Die wenigsten, die du kennst, sind 100 oder älter. Gibt ein paar, nicht cool. Aber die wenigsten kommen dahin. Das heißt, die sind vorher schon irgendwo anders hingegangen. Und hoffentlich an den richtigen Ort. Wenn sie Jesus gekannt haben, sehen wir uns wieder. Wenn der Tod für mich der größte Gewinn ist, warum sollte ich also noch Angst davor haben, zu sterben? Stell dir die Frage selbst. Und ich glaube, hier sind auch Menschen, die Angst vor dem Tod haben. Ich hätte jetzt nicht davor der Angst, wie ich sterbe. Das ist eine andere Nummer. Niemand möchte hässlich sterben oder langwierig sterben. Das ist eine andere, ganz andere Nummer. Wir reden einfach vom Tod generell. Warum sollte ich Angst haben, diesen letzten Vorhang zu durchschreiten, wenn Christus mein Herr ist, wenn ich Glauben habe? Weil wenn du Angst vom Tod hast, dann sage ich dir, dann glaubst du noch nicht wirklich. Dann ist dein Glaube im Beginn, aber noch nicht da, wo er sein könnte. Ich sage nicht, dass du nicht gerettet bist dann. Aber ich sage, dass da noch was geht. Und es lohnt sich wirklich. Das Stück einzunehmen, lohnt sich für den Rest deines Lebens. Ich wollte nie mehr dahin zurück, wo ich vor 15, 16 Jahren noch war. Wo ich Angst hatte vor so vielen Dingen. Das lebt sich so viel freier, wenn du keine Angst hast. Ja, was, wenn der mich nicht mag, wenn der mich ablehnt, dann ist es so. Ich weiß nicht, jeder mag mich, muss mich auch nicht jeder mögen. Ich mag auch nicht jeden. Aber es lebt sich gut, wenn ich weiß, Gott mag mich. Mein Papa mag mich. Da rede ich ja nächste Woche ein bisschen drüber bei unserem Papa. Aber gehen wir zurück zur Angst. Wenn du angstfrei lebst, hör gut hin, dann lebst du über den Umständen. Ihr kennt diese Aussage, unter den Umständen geht es mir gut. Ja, unter den Umständen ging es mir noch nie gut. Über den Umständen geht es mir gut. Ist es nicht super attraktiv, ein Leben zu leben, was über den Umständen stattfindet? Wo nicht irgendjemand, irgendwas, die Politik oder Russland oder egal irgendwas, mich runterziehen kann, mir Lebensenergie raubt, mir Kraft, mir Freude raubt, mir Frieden raubt? Mein Frieden kann Putin nicht nehmen. Nicht mal, wenn er hier einmarschieren würde, könnte er mir meinen Frieden nehmen. Ich will nicht politisch werden, ihr wisst, was ich meine. So viele Dinge sind in der Lage, uns den Frieden zu nehmen, wenn wir nicht aufpassen. Die Inflation oder die Preiserhöhung und so weiter. Das kann mir meinen Frieden nicht nehmen. Weil ich einen Ort gefunden habe, wo ich alle meine Sorgen platzieren kann. Nämlich da. Ihr wisst, das Symbol. Das Kreuz von Jesus. Da, wo er bezahlt hat, wie die Bibel sagt, für alle meine Krankheiten und für alle meine Schuld. Und wo er gesagt hat, werft alles auf mich, was euch das Leben schwer macht. Das ist der Ort. Ich stelle mir das oft so wie Steine, die da drumherum liegen. Weißt du, mancher dieser Steine ist schwer. Hebe ich jetzt nicht hoch, aber hier, die haben auch schon Gewicht. Und weißt du, wenn ich das immer mit mir rumtrage, Tag ein, Tag aus, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre und vielleicht mehrere davon, weißt du, dann gehst du irgendwann so und guckst irgendwann nur noch nach unten, weil das ist immer schwerer. Ihr wisst das. Ich habe mal Boxtraining gemacht. Ich weiß noch am Anfang, die erste Stunde standen wir da und ich habe gehofft, jetzt können wir erstmal was beigebracht. So, PC Kondo in Limburg damals. Jetzt schlagen wir mal ein bisschen im Ring. Nee, die erste Übung war, stellt euch so hin. Und das soll es sein. Wo ist das Problem? Ich habe nicht mal ein Gewicht in der Hand. Dann stehen wir so 5 Minuten. Oh, was wurden die Arme auf einmal schwer? Was wurden die Hände schwer? Hi! Und das machen Sorgen mit uns, weißt du? Die drücken uns runter, die werden immer schwerer mit der Zeit. Deswegen lasst das Zeug da, wo es hingehört. Gott sagt, dass in wahrer Liebe keinerlei Angst sei, sondern die vollkommene Liebe die Furcht austreibt. Über Liebe haben wir das letzte Mal gesprochen. Schaut euch das nochmal an, hört euch das nochmal an. Lasst uns in der Liebe wachsen und dann schmilzen die Sorgen und unser Glauben vermehrt sich. Wir leben über den Umständen. Dass wenn die Angst keinen Haltegriff in meinem Leben mehr hat, dann sind Frieden und Freude meine ständigen Begleiter. Bist du schon mal morgens aufgestanden? Ich meine nicht an einem Samstagmorgen, sondern an einem Montagmorgen. Hast du gesagt, ey, ich freue mich auf diesen Tag.
Ja.
Gut, dann seid ihr schon einen ganzen Schritt weiter. Prima. Und wenn wir das jeden Tag tun können, nicht weil wir uns immer danach fühlen, darum rede ich jetzt nicht. Auch ich habe morgens, wo ich sage, nochmal eine Stunde schlafen wäre nett. Und dann steht man eben auf, wenn man aufstehen muss, weil ein Termin wartet, irgendwas ist. Aber dann die Sicherheit, die Überzeugung zu haben, das wird ein guter Tag. Ich fange jeden Tag mit demselben Satz an. Die ersten Worte aus meinem Mund sind? Petrus hat aufgepasst. Ja, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich werde mich freuen und fröhlich sein in ihm. Das ist die Bedingung. Ich muss in ihm sein, sonst funktioniert das alles nicht. Wir sind ja kein Positivdenken-Club hier. Auch wenn sich manches ähnlich anhört, die Positivdenker oder auch die Esoteriker, die in der Richtung arbeiten, die haben schon ein paar Sachen kapiert, aber die haben den Ursprung nicht. Die haben eine Methode übernommen und tatsächlich, einige biblische Prinzipien funktionieren generell. Ich habe euch von Bodo Schäfer erzählt, ja, der seine ganzen Millionärsfreunde, die geben alle mindestens 10% und haben dadurch immer mehr Geld. Das ist ein Grundprinzip, das funktioniert für jeden. Du musst nicht mal dran glauben, es funktioniert so, wie die Schwerkraft funktioniert, ob du dran glaubst oder nicht, oder das Gesetz des Auftriebs, so funktioniert es auch in der Hand. Aber das ist nicht Thema heute. Wisst ihr, es gibt zwei Verfolger, die Gott in deinem Leben vorgesehen hat. Weiß jemand, wer das ist? Ich gebe einen Tipp, Psalm 23, letzter Vers. Ja, wie heißen sie? Lauter, ruf's rein. Güte und Gnade. Ja, das steht da tatsächlich. König David schrieb das, der damals Hirte und nachher später der größte König Israels. Er schrieb nur Güte und Gnade. Nur, das nur ist wichtig, weißt du? Weil manchmal laufen dir andere Sachen hinterher und die musst du dir nicht nachlaufen lassen. Du musst hier keine Stalker dulden. Auch keine dämonischen, geistlichen oder einfach ungesunden. Du kannst sagen, stopp, du bist nicht Güte, du bist nicht Gnade, raus hier. Das ist mein Leben, ich bestimme, wer mir hier folgt. Das hebräische Wort T-O-B, top, was hier mit Güte übersetzt wurde, beinhaltet die Bedeutung von nützlich, freundlich, erfreulich, wertvoll, schön, reichlich, wohlriechend, angenehm und gnädig. Jetzt kannst du also gucken, was mir nachfolgt, passt denn die Beschreibung? Ist das wohlriechend? Ist das nützlich? Ist es schön, reichlich, angenehm, gütig oder eben nicht? Das hebräische Wort für Gnade, Hesed, ist ein sehr, sehr prominentes Wort in unserer Bewegung. Das beschreibt Güte, Gnade und Treue, die hier voll und über das notwendige Maß hinaus erfüllt wurden. Es steht für unerwartete Freundlichkeit und Zuwendung, die wohltuend wirkt. Es beinhaltet Vergebung wie auch Hilfe und Rettung im weitesten Sinne. Soweit die Wuppertaler Studienbibel. Wow! Die beiden Kameraden folgen uns nach. Das ist das, was sie tun sollten. Vielleicht verhindern wir manchmal, dass sie uns nachfolgen, weil wir zum Beispiel in Sünde leben, dann wird es schwierig. Aber das ist dann unser Problem, unsere Sorge, die wir verändern könnten, wenn wir wollten. So viel sei hier gesagt zu Angst und Sorge. Wir könnten jetzt hier viel mehr sagen. Ihr wisst, wir haben ein Bebo-Thema hierüber und ich habe auch schon eine Predigtreihe gehalten, alleine über Angst. Aber ich glaube, die Kernpunkte sind klar. Wenn ich es schaffe, Angst und Sorgenfrei zu leben, sagen die Psychologen, dass ich bis zu 20 Jahre mehr Lebenserwartung habe. Und als geistlicher Mann sage ich dir nicht nur mehr Lebenserwartung, sondern mehr Lebensqualität. Ob es 20 Jahre sind oder 10 oder 5, das ist jetzt nicht der Punkt. Aber es ist definitiv mehr. Wenn du dir Leute anguckst, die mit Ängsten alt werden, und ich habe einige beobachtet, du willst nicht tauschen. Die Leute sind permanent krank, die sind unglücklich, die haben keinen Frieden und keine Freude in ihrem Leben. Je älter sie werden, desto weniger. Aber ich kenne auch alte Leute, die mit dem Herrn alt geworden sind, die gelernt haben, ihre Ängste auf den Herrn zu werfen, ihre Sorgen loszulassen und die auch durch herausfordernde Zeiten gehen, durchaus, das will ich gar nicht leugnen. Aber die gehen da ganz anders durch. Die gehen mit Freude da durch und mit Frieden durch, weil sie wissen, die Richtung stimmt, der Papa liebt sie und der Zeit der Wiederkunft oder des Wiedersehens im Himmel, sie kommt immer näher. Wir gewinnen mit jedem Jahr, wo wir älter werden, wir verlieren nicht. Das Leben hier ist nur ein Angeld auf das ewige Leben. Wir geben dem manchmal zu viel Bedeutung. Ich lebe gar nicht, ich habe auch keine Todessehnsucht. Ich glaube an 100 Jahre, die ich hier sein darf. Da habe ich den Herrn für gebeten und das spreche ich auch wieder aus. Ich glaube, 100 Jahre sind absolut okay. Wenn man ein bisschen auf ein paar Sachen aufpasst als Mensch und dem Herrn dann nicht entgegenarbeitet, weißt du. Ich habe neulich Statistiken gelesen, wenn du rauchst, verlierst du 10 Jahre. Wenn du Alkohol trinkst, verlierst du auch 10 Jahre. Da gibt es noch weitere. Wenn du das so summierst, wie kommst du, dass du 50 geworden bist? Ja, fast schon ein Wunder. Deswegen lasst uns auf gewisse Dinge aufpassen, die haben wir aber schon angesprochen, deswegen wiederhole ich das nicht mehr hier. Guck dir die Predigtserie an und ruhig mehrfach. Da ist was drin für dich. Und ich glaube, im Himmel, wenn wir uns begegnen und du hast das wirklich gemacht, dann wirst du mir sagen, damals, die Predigreihe, die hat mein Leben um mindestens 20 Jahre verlängert. Weil ich habe da ein paar Sachen verändert in meinem Leben und das hat ganz viel ausgemacht. So funktioniert das hier. Zweiter Punkt für heute. Lebe in Vergebung. Jetzt könntest du denken, ja gut, das ist ja ein ganz bekanntes Thema. Ich meine, Vergebung, wie viel hundertmal ist hier von dieser Bühne her über Vergebung gelehrt worden? Aber jetzt schau mal genau hin, welche Bibelstelle da steht. Und wenn du bibelkundig bist, dann weißt du, was die drei, vier Verse davor steht. Und dann seht ihr auf einmal einen Kontext, den ihr vielleicht so noch nicht klar gesehen habt. Ich lese es nochmal vor für die, die auditiv später im Podcast hören. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben, steht in Markus 11, Vers 26. Der Hausarzt und Psychosomatiker und Theologe Doktor Medizin Rüdi Brodbeck beschäftigt sich seit Jahren mit der heilenden Wirkung von Vergebung auf Körper und Seele. Er sagt, Vergebung reduziert Ärger und hilft, den Blutdruck zu senken. Vergebung verlängert das Leben, verbessert die Lebensqualität. Vergebung ist erlernbar. Er hat wohl eine Seminarreihe, ich habe das nie von ihm gesehen oder gehört, aber er hat eine Seminarreihe, die er wohl international auch vorträgt. Das war jetzt aus dem St. Galler Tagblatt. Lass mich ein paar grundsätzliche Dinge sagen. Auch das ist ein ewiges Thema, was man lange ausdehnen kann. Ich will es knackig machen. Vergebung ist das Fundament, auf dem wir alle stehen, wenn wir Christus nachfolgen. Vergebung ist wesentlich wichtiger, als die meisten Christen auch nur ahnen. Ich behaupte, Vergebung ist die wichtigste Lehre in der Bibel. Für dich und für andere. Wir haben neulich im Pastors-Dinner gehabt, da haben wir ganz spontan über das Thema gesprochen. Und neulich hatte ich noch irgendeine Veranstaltung, wo ich auch spontan darüber länger gesprochen habe. Und so ist eigentlich diese Zusammenfassung hier entstanden. Wenn du als Jude in Gottes Volk vor 3000 Jahren gelebt hättest, sag mal, du wärst ein Mann. Damals, die Krieger waren damals noch Männer. Heute gibt es ja auch viele Frauen, die im Militär sind dort. Aber du wärst als Mann vor 3000 Jahren in Israel gewesen. Dann hätte es sein können, dass Gott dir sagt, du gehst jetzt in die Stadt und schlachtest alle Frauen, Männer und Kinder. Und es ist derselbe Gott, wo wir heute sagen, der liebe Vater im Himmel, der liebe Herr Jesus, der gute Heilige Geist. Es ist derselbe Gott. Und einige Christen stoßen sich auch dran an diesen alttestamentlichen Schriftstellen, wo das sehr deutlich mehrfach auch steht, weil sie den Kontext nicht verstanden haben. Gott hatte einen Plan, nämlich einen Plan, die Menschheit zu retten. Und dieser Plan beinhaltete, dass irgendwann sein Sohn in dieses eine Volk, das er sich bewahren musste bis zu diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht genau, warum das so lange hat dauern müssen, was auch immer, das verstehe ich nicht, aber ich weiß, dass das der Plan war. Er musste dieses Volk Israel, was er sich erwählt hat, von Abraham an, das musste er schützen vor allen Einflüssen von außen. Denn wo Sünde war, musste Gericht kommen. Das ist übrigens heute genau noch so. Es wird nur aufgeschoben auf den Tag unseres Todes oder eben auf das Ende dieser Zeit. Gericht wird stattfinden. Gott wird ein klarer Richter sein für jeden Menschen. Aber die gute Nachricht ist, er hat seinen Plan durchgezogen. Er hat es geschafft, Israel so weit zu schützen, dass der Messias, dass Jesus Christus geboren werden konnte. Gezeugt von ihm als Vater und von der Mutter, die Maria war. Und der dann am Kreuz als sündenloser Mensch, der einzige, den es hier gab, starb, um die Vergebung aller Generationen, aller Menschen auf sich zu nehmen, die Sünde auf sich zu nehmen und Vergebung zu ermöglichen. Das war der Plan. Und damit das passiert, musste er dieses Volk schützen vor den Völkern um es herum, die voll war mit Götzendienst. Die beteten also alles Mögliche an, Mond und Sonne und Gestirne und tausend andere Steine und Figuren. Und die große Gefahr, und das ist ja mehrfach passiert, ist, dass diese Einflüsse nach Israel reinkamen und dann ganz viel Gericht bewirkten und viel Tod. So, ich denke immer, ich bin so dankbar, dass ich heute geboren wurde, oder vor 55 Jahren knapp geboren wurde und nicht in der Zeit und gar in dem Volk, wo ich dann hätte Dinge tun müssen, die ich gruselig und furchtbar finde. Wir leben in der Zeit der Gnade. Keiner von uns hat es verdient. Wir hätten genauso eben auch vor 3000 Jahren geboren werden können. Aber wir leben heute. Das ist gut. Das ist so gut. Dafür sollten wir den Herrn auf den Knien danken. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich bin sehr froh, dass ich heute lebe. In der Zeit, wo Gnade ist, wo wir Christen niemanden umbringen. Im Gegenteil. Wo wir Gutes bringen, wo wir Gottes Vergebungsangebot weitersagen können und sagen, hey, du kannst Jesus kennenlernen. Und er ist real, so real wie ich. Und wenn du ihn kennst und dann gibst ihm deine Schuld, deine Sünde, dann macht er alles neu. Er gibt dir Frieden, er gibt dir Freude, wie du es nie vorher gekannt hast. Und du kannst mit ihm durch dieses Leben gehen. Er segne dich, Tag rein, Tag aus, um eines Tages dann auf dich zu warten, wenn dieses Leben hier endet und dir eine Ewigkeit vorbereitet zu haben, die wundervoll ist. Das ist, wo wir heute leben. Aber der Grund für all das ist Vergebung. Versteht ihr? Deswegen ist Vergebung so wichtig. Wäre die Vergebung nicht möglich gewesen, hätte Jesus seinen Preis nicht bezahlt am Kreuz und wäre gestorben für uns. Niemand von uns hätte eine Chance gehabt auf ein ewiges Leben. Wir alle wären Sünder und wären gestorben in unserer Schuld und auch für unsere Schuld in die Ewigkeit ohne Gott gegangen. Deswegen ist Vergebung so wichtig. Und ich sage es jetzt denen von uns, die jetzt gerade denken, ja, aber der hat es nicht verdient. Vielleicht hat dich jemand missbraucht als Kind. Vielleicht sind wirklich schlimme Dinge passiert. Vielleicht hat dein Ehepartner dich betrogen. Vielleicht hat dich ein Geschäftspartner übers Ohr gehauen und hat dich in Ruin gebracht. Es gibt so viele Dinge. Vielleicht hat war dein Vater nicht dein Vater, wie er hätte sein sollen. Tausend Sachen, die möglich sind, wo du sagst, ja, ich habe aber Recht drauf, ihr sauer zu sein, ihr bitter zu sein, dem vergebe ich nicht, der verdient es nicht. Ja, du hast Recht. Er vergibt es, verdient es nicht, sie verdient es nicht, von dir Vergebung zu bekommen. Aber genauso recht habe ich, wenn ich sage, du verdienst es nicht, von Gott vergeben zu bekommen. Und ich verdiene es nicht, von Gott vergeben zu bekommen. Hast du damals jemals darüber nachgedacht? Ich habe nichts getan, was meine Rettung hätte verdient. Nichts. Ich war genau wie jeder andere. Selbstsüchtig, mein Leben gelebt. Andere waren mir nicht so wichtig, wenn dann das Mittel zum Zweck, so dieses Zeug halt. Wie die meisten Menschen leben. Es war Schuld. Ich habe böse Dinge getan. Ich war gewalttätig in manchen Bereichen. Es war nicht immer alles nur lustig. Und Gott hat mir vergeben. Versteht ihr? Einfach so. Ich habe nichts dazu getan. Ich habe es nicht verdient. Und wenn du das realisierst, dann fällt dir auf, ja, wer bin ich, dass ich irgendjemandem das vorenthalten kann, was ich umsonst bekommen habe. Vergebung, weißt du? Vergebung stellt Harmonie wieder her. Es gibt zwei Arten von Vergebung, das will ich auch nicht verleugnen. Das ist sehr wichtig zu wissen. Nicht jede Vergebung ist gleich. Es gibt zwei grundsätzliche Arten der Vergebung. Die erste ist die, wo ich Harmonie mit Gott wiederherstelle. Weil es gibt genug Bibelstellen, ich spare mir das jetzt alles, es gibt sehr viele, wirklich sehr viele, die sehr klar sind, die sagen, Gott richtet, Gott schlägt Menschen heute nicht mehr bis zum Zeitpunkt des Gerichts, ganz am Ende der Zeit, außer bei Christen in ganz wenigen Ausnahmen sehen wir im Neuen Testament, wo Gott wirklich aktiv gegen Menschen vorgeht. Das sind Christen in wenigen Ausnahmen und die Hauptausnahme ist Christen, die sich weigern zu vergeben. Christen, die sich weigern zu vergeben, toleriert Gott nicht. Und warum habe ich hoffentlich klar gemacht? Weil darauf steht alles. Alles, was wir an Rettung haben, alles, was an Evangelium bekannt ist, steht auf Vergebung aufgebaut. Wenn ich das wegnehme, reiße ich den Tisch sozusagen um, indem ich das Bein absäge, auf dem all das steht, was Gott für mich zur Verfügung gestellt hat, weil ich Vergebung ablehne, zu vergeben zum Beispiel. Also Beispiel, da ist jemand... Er schlägt mich auf der Straße zusammen. Einfach so. Ich kenne den Typ nicht. Ich war früher in Gangs, da haben wir so Sachen gemacht. Einfach jemanden zusammengeschlagen und sind weitermarschiert. Wir kannten die Person nicht, aber die lag dann in ihrem Blut und wir sind weitergegangen. Juhu, wie toll. Cool, oder? Und stell dir mal vor, ich wäre jetzt so jemand, der zusammengeschlagen worden ist. Und meine Peiniger, die haben mir wehgetan, die haben mich psychisch verletzt, die haben mich körperlich verletzt. Und jetzt sage ich, ich vergebe ihnen. Dann würden einige sagen, boah, das ist aber cool. Das ist überhaupt nicht cool. Das ist der Minimumfaktor meines Glaubens. Heißt das, ich finde das gut, was sie gemacht haben? Nee. Will ich ihr bester Freund sein? Nee. Aber wenn ich vergebe, lasse ich mein Recht auf Ärger los. Mein Recht auf Rache, mein Recht auf all das Zeug. Ich übergebe das ihm. Und glaubt mir, er kämpft meine Kämpfe. Ich habe oft gesehen, wenn Leute gegen mich aufgestanden sind und ich habe einfach losgelassen, was passiert. Es waren nicht immer lustige Sachen. Er kämpft meine Kämpfe. Oh, er kämpft für dich. Auch wenn du es gar nicht immer sofort siehst. Er kämpft für dich. Sobald du loslässt, wenn du festhältst, kämpft er gar nicht. Und sagt, okay, du hast ja deine Entscheidung getroffen, du vergibst nicht, damit bin ich draußen aus dem Spiel. Jetzt mach dein eigenes Ding. Ist nie gut. Vergib, und wenn du vergibst, verhinderst du, dass das, was dir andere angetan haben, für den Rest deines Lebens dein Leben beeinflusst. Wie viele Leute habe ich gesehen, die missbraucht wurden in der Kindheit und 40 Jahre später immer noch kaputt waren deswegen. Mit anderen Worten, die haben immer noch ihrem Missbraucher das Recht gelassen, in ihr Leben hineinzuwirken. Immer noch. Weil es sich natürlich auch gut anfühlt. Ich habe aber ein Recht darauf, sauer zu sein. Ich habe ein Recht darauf zu hassen. Ich habe ein Recht darauf. Ja, das hast du. Das hast du. Aber du hast auch ein Recht darauf, das abzugeben. Das ist die Frage. Die Frage ist, was dann passiert. Ich habe zu oft gesehen, was dann passiert. Wie Menschen auf einmal heil wurden innen drin. Das geht nicht sofort. Es gibt Dinge, die... Es gab eine Sache, die musste ich über fast 5 Jahre lang immer wieder auswählen. Ich vergebe das, ich vergebe das, ich vergebe das, weil es mich zerfetzt hat. Aber heute kann ich mit den Personen völlig entspannt umgehen, als wäre nie was gewesen. Ich weiß noch, was damals war, ich habe es nicht vergessen. Aber es spielt keine Rolle mehr in meinem Leben. Null. Nada. Darum geht es mir. Das andere ist das Schönere. Das Schönere ist, wenn... Der andere kommt, der mich zusammengeschlagen hat und sagt, hey, ich habe dich damals, ey, es tut mir so leid, bitte verzeih mir, ich war so ein dummer Junge, ich habe es nicht kapiert, vergib mir. Und dann zu sagen, ja klar, vergebe ich dir. Das ist dann nicht nur Harmonie nach oben wiederhergestellt, sondern auch Harmonie zu dem anderen. Aber das passiert leider nicht immer. Und da leiden wir durchaus auch dann. Gerade wenn es enge Beziehungen waren. Was weiß ich, in der Ehe zum Beispiel. Und dein Partner verletzt dich. Und das hat echt wehgetan. Und du hast dann auch zurückgeballert, klar. Erstmal. Dann hast du gemerkt, Mist, das war ja noch dümmer. Und dann gehst du zu deinem Partner und sagst, hier, vergib mir, dass ich dich Schlampe genannt habe. Oder egal, was du gesagt hast, es tut mir leid, es war total dumm. Weil das dein Teil der Schuld war. Vielleicht war dein Teil der Schuld nur 10% von dem Ganzen. Dann hat dein Partner die 90%, richtig? Aber für die bin ich nicht verantwortlich. Ich bin für meine Schuld verantwortlich. Und wenn ich meine Schuld in Ordnung bringe, manipuliere ich nicht meinen Gegenüber. Ja, jetzt musst du aber auch was sagen, gell? Nee, muss sie nicht. Muss sie nicht. Ist nicht mein Business. Ich bin raus. Und wenn sie Harmonie wiederherstellen möchte, ich bin da. Sofort. Aber die erste Form der Vergebung ist geschehen. Die zweite gebe ich sehr gerne und sofort. Ich bin ein Vergebungsfanatiker geworden. Das heißt, wenn du mich heute verletzt, kann es sein, dass ich innerhalb von 5 Sekunden schon vergeben habe, bevor ich es überhaupt ausgesprochen habe. Weil ich gemerkt habe, dass ich mir damit den größten Gefallen tue, wenn ich so lebe. Mir. Dir nicht. Du hast immer noch deine Schuld, weil du wirst dafür bezahlen, für das, was du hier verbringst. Jeder zahlt für das, was er tut, richtig? Nein. Doch? Doch. Nein. Jeder zahlt für das, was er tut, außer ich übergebe es jemandem, der schon bezahlt hat. Aber das muss ich aktiv tun, das ist Glauben. Und ohne Vergebung komme ich dann nicht mal in die Nähe, das zu tun. Wenn ich nicht vergebe, passiert es nicht. Gott schließt sich sozusagen von mir ab. Er sagt, stopp, du verletzt gerade das Grundprinzip deines ganzen Seins, Vergebung. Du wärst nichts, du hättest keine Chance auf die Ewigkeit mit mir ohne Vergebung. Du verletzt dieses Prinzip im Leben mit anderen. Das ist, was er sagt. Er sagt, Heulen und Zähneklappern wird da sein, wo du bist, wenn du dich weigerst zu vergeben. Lies das Neue Testament, gerade mal in Bezug auf Vergebung. Du wirst dich wundern, was da steht. Aber ich möchte euch heute eine Karotte reichen, weil viele von uns sind ja schon Christen und ihr wisst, was uns alles gehört. Gott ist so freundlich. Er hat uns so viel mehr gegeben, als wir jemals verdienten könnten. Und im Markus 11 steht hier ein ganz wichtiger Zugangsweg, eigentlich der Zugangsweg. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Woanders in einer anderen Übersetzung steht, den Glauben Gottes. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebt dich und wirft dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, das ist ein Kontext, das ist verbindend und so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Merkt ihr den Zusammenhang, diesen grausamen Kontext? Ne? Grausam. Es ist gesegneter Kontext eigentlich. Es sei denn, wir handeln dagegen, dann ist er grausam. Ohne Glauben, ohne Vergebung kein Glauben, ohne Vergebung keine Vergebung von meiner Schuld. Ich brauche jeden Tag Vergebung von Gott. Es gibt jeden Tag, wo ich irgendwas mache, wo ich mich hinterher ärgere und sage, Gott, das war jetzt nicht, wie es hätte sein sollen. Mann, Gott, vergib mir, es tut mir so leid, dass ich jetzt den blöden Satz geschrieben habe oder das gedacht habe oder das gemacht habe. Unfreundlich war gegen meine Frau oder irgendwas. Und wenn Gott mir das nicht vergibt, habe ich ein tief sitzendes Problem. Denn dann verliere ich Frieden und Freude. Ich rede jetzt bestimmt zu Leuten auch online, die vielleicht überhaupt nicht wissen, was Frieden und Freude ist. Ich rede nicht über die Freude vom neuen Auto oder von einer Gehaltserhöhung oder all das. Das sind alles nette Dinge. Aber Freude, die ich meine, ist dauerhaft und über den Umständen. Mir geht's gut zu jeder Zeit. Selbst wenn ich krank wäre oder irgendwas sonst wäre, hätte ich diese Freude, weil die kommt von oben. Und die übertrifft alles an Freude, was ich jemals kennengelernt habe. Bei weitem. Und die habe ich nicht mehr, wenn seine Vergebung mir nicht zugänglich ist. Glaube wird durch die Liebe wirksam, das wissen wir. Vergebung ist der Weg zu Frieden und Freude. Weißt du, du kannst entweder älter oder du kannst reifer werden. Ich empfehle dir Letzteres. Das Erste werden wir in der Regel von alleine, das ist auch ganz nett. Weil Vergebung ist das Gegenteil von Bitterkeit, so wie Leben das Gegenteil von Tod ist. Und du liebst es, mit Leuten abzuhängen, die vergeben, die schnell vergeben. Das merkst du, die sind fröhlich, die sind leicht, die sind locker, die sind nicht biestig, da kannst du auch mal was Falsches sagen, die stopfen dich nicht sofort ins Loch, weißt du, so innerlich. Die halten auch mal eine Meinungsverschiedenheit aus, okay, ist deine Meinung in Ordnung, ich sehe es halt anders, ist okay, lassen wir es mal so stehen. Jemand sagte mal, nicht vergeben ist wie Gift zu trinken und hoffen, dass es den anderen tötet. Hast du schon mal versucht? Mach's nicht. Geht schief, garantiert, geht garantiert schief. Und das hier Gift wäre, ist Kaffee. Und ich würde das trinken, würde hoffen, dass es jemanden anderen tötet. Das ist dumm, oder? Das passiert einfach nicht. Dafür ist der andere ja gar nicht hier. Ich bin doch hier. Ich trinke das Gift. Also lass uns das Gift nicht trinken, sondern im Gegenteil, indem wir vergeben, machen wir es dem anderen sogar ein bisschen leichter. Was nicht heißt, dass es dann automatisch passiert. Jesus hat klargemacht, dass nicht zu vergeben geistlichem Selbstmord gleicht. Es schließt mich von Gottes höchsten Segnungen aus und macht mich zum Spielball des Feindes, der letztlich nachher in diesem Leben nicht mehr viel bewegt. Das ist, was passiert. Wir sind aus dem Spiel genommen, wenn wir nicht mehr vergeben. Egal, was du vorher, du kannst vorher Pastor gewesen sein oder Bischof oder Papst oder was auch immer. Wenn du aufhörst zu vergeben, bist du draußen. Du spielst keine Rolle mehr. So weiter also eine Person, die innerhalb von Sekunden vergeben lernt. Mach das zu deinem Ziel. Ich empfehle es dir sehr. Es funktioniert. Du hast wenig schwere Tage danach noch in deinem Leben. Wenig schwere Stunden. Und viel, viel mehr Freude und Friede in deinem Leben. Gut, der letzte Punkt für heute, schaffen wir den noch? Ja, dann schaffen wir noch. Lebe heilig. Das ist ein kurzer Punkt. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Jagen meint jagen. Jagen ist nicht, ich gehe mal spazieren und mal gucken, was mir begegnet. Vielleicht dürft mir ein Reh über den Weg. Ach Mist, ich habe mein Gewehr vergessen. Das ist nicht Jagen. Jagen heißt, ich hatte einen Verwandten früher, der war Jäger, dem bin ich mal rausgegangen, einmal und nie wieder. Nach dem ersten toten Hasen wollte ich da nie mehr hin. Ich bin Disney-Kind, bei mir leben die Tiere, das geht gar nicht. Also außer die Steaks, die sind willkommen. Ne? Was hatte der dabei? Der ist morgens früh raus, weiß nicht, um 6, 7 Uhr haben wir uns getroffen, er mit seinem Jägerkostüm und seinem Hut und so, war damals schon ein älterer Herr. Sein Gewehr dabei, natürlich, sein Jagdhund. Ne? Und dann ging es auf die Jagd. Er war vorbereitet. Als der Hase kam, war keine Frage. Das Gewehr war angelegt, abgeschossen, der Hase war tot und der Hund hat ihn gebracht. Das ist Jäger. Okay? Ich mag diese Art des Jagens nicht wirklich, aber die geistliche Art des Jagens, die mag ich sehr. Das heißt, mag ich sehr. Die sollte ich mögen, die solltest du mögen, weil ohne die funktioniert das nämlich nicht. Heiligung heißt Absonderung. Und Absonderung passiert niemals von alleine. Sobald du Jesus angenommen hast als Herrn, gibt es Mächte, die daran interessiert sind, dich möglichst mit den falschen Leuten zu umgeben. Schon mal gemerkt? Leute, die alles kleinreden, was du glaubst. Oder die hier, die Gemeinden, wie uns eine Sekte nennen oder was auch immer. Da gibt es verschiedene Gruppierungen, die, wenn du dich damit umgibst, die ganz schnell das bisschen Glauben, was du gerade aufgebaut hast, auslöschen. Ich rede aber auch von denen, die dich zum Sünden motivieren. Zum Sündigen. Keine Ahnung, vielleicht hast du dich früher immer in der Kneipe getroffen und habt euch dann zugedröhnt und danach habt ihr Dinge getan, die ihr sonst nie getan hättet. Und jetzt bist du Christen, jetzt rufen die Kumpels wieder an. Hey, komm, lass uns einen drauf machen. Was ist deine Antwort? Machst du es wie früher? Du wirst dann sein wie früher, weil deine Seele ist nicht gerettet, nur dein Geist. Deine Seele will dieselben Dinge tun wie vorher auch. Die Seele erneuert sich im Laufe der Jahre durch Entscheidungen, die du triffst, aufgrund dessen, was das Wort Gottes sagt. Und gut ist zu sagen, sorry Leute, aber für diese Art von Vergnügung stehe ich nicht länger zur Verfügung. Ich weiß noch, wo ich mich bekehrt habe. Wir waren früher immer im Easy, in Dietz, in der Diskothek. Und nach meiner Bekehrung, ich war erst 20, wollte ich rausfinden, was ist jetzt mit mir, wenn ich jetzt da bin. So, in diesem strangen Ort, wo ich wirklich, das war mein Lieblingsort damals. Und dann bin ich ins Easy gegangen. Ja. Ich bin da rumgelaufen. Ich dachte, was machst du hier? Alles, weshalb ich früher da war, war heute nicht mehr wichtig. Ich wollte da nicht meine kriminellen Kumpels treffen. Ich wollte da auch keine neuen Frauen kennenlernen oder was auch immer damals meine Motive waren. Das war alles nicht mehr da. Und das war das letzte Mal, dass ich in diesem Ort war. Nicht, weil mir jemand gesagt hätte, hey, du bist jetzt, darfst da nicht mehr hingehen. Sondern weil mein Geist von neuem geboren war. Der wollte das nicht mehr. Ich hätte ihn zwingen können und vielleicht hätte ich mich auch wieder angewöhnt. Ja, das geht schon. Aber ich sagte, nee, ich bin eine neue Kreatur. Das ist nicht mehr mein Leben. Das ist nicht mehr, wer ich bin. Gott sei Dank. Und so kann ich dich auch nur ermutigen. Vielleicht gibt es Dinge, die dich wieder zurückziehen mit der Zeit. Ja, wie so ein Gummiband. Schneid die ab. Lass das nicht zu. Das ist zu kostbar, was Gott uns geschenkt hat. Mit Heiligung schaltest du Gott ein. Es geht darum, Stimmen und Einflüsse im eigenen Leben abzuschalten, um zu verhindern, dass ich dem Herrn so nahe kommen kann, dass ich ihn höre und ihn auch in gewisser Weise sehen kann. Und die Stimme von Ängsten und Sorgen gehören definitiv dazu. Wenn du die in deinem Leben lässt, das wird verhindern, dass du all das mitkriegst, was Gott für dich hat. Du bist viel zu beschäftigt, deine eigenen Sorgen und Probleme zu lösen. Und ich verrate dir was, die hören ja nie auf. Wenn du das eine Ding gelöst hast, stehen 10 neue in der Schlange und sagen, hey, wir wollen auch gelöst werden. Komm mal, mach dir Sorgen. Und Sorgen ändern nämlich gar nichts. Und Heilung hält Gottes Feuer in dir am Brennen, Heiligung. Wir Christen müssen auf eine Sache aufpassen, vor allem wenn wir älter werden im Glauben. Nämlich, dass wir das Feuer nicht verlieren. Das sage ich als jemand, der wie alt jetzt ist? 33, 34 Jahre? 34 Jahre. Die erste Liebe zu verlieren bedeutet viel mehr, als nur die Gegenwart Gottes nicht mehr zu erleben. Wir beginnen Kompromisse mit der Welt zu machen. Wir erlauben Dinge in unserem Leben, die die Bibel Sünde nennt und die wir am Anfang unserer Bekehrung auch nicht gemacht haben. Wir verbringen weniger und weniger Zeit mit Gott durch sein Wort und die Bibel und durch Gebet. Wir fallen zurück in alte Verhaltensweisen vor unserer Bekehrung. So deswegen verbringe wieder mehr Zeit mit Gott. Es ist tatsächlich der Faktor, den wir beeinflussen können. Ob du 5 Minuten am Tag in die Bibel reinschaust oder eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das beeinflusst du, niemand sonst. Ja, dann müsste ich früher aufstehen. Ja, dann musst du früher aufstehen. Oder eine Fernsehserie weniger gucken. Oder wie auch immer du das machst. Wir alle haben ja das Geheimnis, dieselbe Zeit am Tag. Selbst wenn du längeren Weg zur Arbeit hast, hast du dort die Möglichkeit, Bibel zu hören zum Beispiel. Im Zug oder im Auto oder mit Kopfhörer, wie auch immer. Da gibt es viele Wege, wie ich das machen kann, wenn ich das will. Ohne Wille, ja, dann wirst du getrieben. Und das große Geheimnis ist, wenn ich meine Entscheidung nicht treffe, treffen andere die Entscheidung für mich. Schon mal gemerkt? Jede Entscheidung, die du nicht triffst, trifft jemand anderer für dich. Das Leben spült dich sozusagen irgendwo hin. Ich mag meine eigenen Entscheidungen treffen, die ich für richtig halte, wo ich hinterstehe, anstatt mich treiben zu lassen. Weil das führt nicht, ist nicht zielführend, wie man so schön sagt heute. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Das steht in der Offenbarung. Ich glaube, die Gemeinde war in Ephesus, die diese Botschaft von Jesus bekommen hat. Das ist eine harte Botschaft. Stell dir vor, Jesus würde jetzt hier stehen und würde uns genau das sagen. Übrigens, Leute, ich mag euch, aber passt auf, eine Sache habe ich gegen euch. Ihr habt die erste Liebe verloren. Also ich weiß, dass Gott zu mir das schon gesagt hat. Und er hatte recht. Ich bin in Routinen gefangen gewesen, aber die erste Liebe, die war irgendwie nicht mehr da. Man hat immer noch das Richtige getan oftmals, aber es war nicht mehr gleich. Und seit diesem Moment achte ich immer wieder drauf. Und ich bitte ihn immer wieder darum. Ich brauche das. Ich brauche immer wieder Erneuerung in dem Bereich, dass ich diese erste Liebe behalte. Dass meine Motive stimmen. Dass ich das aus dem richtigen Grund tue, was ich tue. Nicht nur, weil man es tut oder weil es andere tun. Das wollte ich euch unbedingt mitgeben. Ich weiß nicht, vielleicht hat es jemanden angesprochen, diese Bibelstelle. Vielleicht ist das der Grund, warum du heute hier warst. Dann bitte, bitte. Gott bietet Buße an. Buße ist immer der Weg raus. Ohne Buße kein Weg raus. Und Buße, habe ich rausgefunden, kann man nicht produzieren. Es ist ein Geschenk. Wann immer du Buße empfindest für etwas, du tust es nicht ab. Es ist ein Geschenk, wenn du Buße tun kannst. Du sagst, Gott, ich habe es erkannt, es ist so dumm, es tut mir so leid. Bitte vergib mir, Gott. Dann steige ein in den Vergebungsprozess. Hol dir Gottes Vergebung, vergib dir selbst, vergib anderen um dich herum. Hol dir Vergebung von anderen und erlebe, wie dein Leben leichter und leichter wird und du echt da ankommst, wo du hin sollst. Ich fasse zusammen. Die ersten 8 Punkte habe ich am Anfang schon genannt, die ersten 9 Punkte. Wir leben angst- und sorgenfrei. Wir leben in Vergebung. Und wir leben in Heiligung, in Absonderung von Dingen, die uns einfach hier berauben und bestehlen. Und Galater 6, Vers 9 sagt, lasst uns aber ein Gutes tun, das heißt das Richtige tun. Nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Die bestimmte Zeit ist eine bestimmte Zeit. Ich weiß nicht genau, wann die ist. Ich wünschte mir immer, die wäre sofort oder spätestens morgen. Aber manchmal ist die bestimmte Zeit auch Monate oder Jahre entfernt, das weiß ich nicht. Das Wort schweigt hierfür, aber ich weiß eins sicher. Wenn ich das Richtige tue und das beständig, wird eine gute Ernte dabei rauskommen. Und das ist die größte universelle Formel für Erfolg, die ich kenne. Und die hat sich seit 2000 Jahren nicht verändert. Das Richtige und Beständigkeit gleich Erfolg. Nun, eine Bibelstelle noch. Denn die Augen des Herrn achten auf Gerechte und seine Ohren sind ihrem Flehen zugeneigt. Aber für die, die Böses, das Falsche tun, ist das Angesicht des Herrn unerreichbar. Ich habe euch eben erzählt von dem Plan, den Gott hat. Gott wusste um die Verlorenheit unserer Seele. Er wusste, dass wir keine Chance haben. Und er wusste, dass Jesus Christus geboren werden muss, um uns einen Ausweg zu generieren. Und durch diesen Ausweg, diesen Preis, den Jesus gezahlt hat, hat er uns die Gerechtigkeit angeboten, die wir nur in Christus haben können, die niemand aus sich heraus jemals erwirken kann. Und der Zugang, die Richtung, lesen wir Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird dies alles, was wir sonst so brauchen, hinzugeführt. Der Weg hierhin ist Vertrauen. Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das muss ich glauben. Das ist der Schlüssel dafür, damit ich das erhalten kann. Und schließlich Beginnerleben mit Gott, und das würde ich gerne machen, indem wir hier ein Gebet zusammensprechen. Ich lade auch online alle mit dabei. Seid doch mit dabei, wenn ihr das noch nie gebetet habt. Und wenn ihr es schon gebetet habt, macht es nochmal richtig fest mit Gott. Ich habe das hunderte von Malen gebetet und jedes Mal hat es mir gut getan. Steht doch mit mir auf. Lasst uns das zusammen vor Gott sprechen. Ein einfaches Gebet der Lebenshingabe. Und schauen wir mal, was der Herr tut. Sprecht mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich bringe dir jetzt meine Sünde. All meine Fehler. Sie tun mir leid, Herr. Bitte vergib mir. Mach mich neu. Schenk mir eine neue Geburt meines Geistes. Und ich entscheide mich. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Halleluja. Wundervoll. Bleibt doch einen Moment stehen, weil ich würde gerne noch die einladen von euch, die sagen, ich möchte aber jetzt reagieren. Ihr wisst, wir haben hier die längste Kanzel Limburgs. Nutzt die auf der ganzen Bandbreite. Ihr müsst das mir nicht sagen und auch sonst keine Menschen. Wir glauben nicht an das Prinzip der Beichte, sondern wir glauben an das Prinzip, dass wir Dinge Gott geben und Gott sie sehr ernsthaft entgegennimmt und uns dafür im Austausch das gibt, was er hat. Okay? Wenn du also merkst, du hast falsche Entscheidungen getroffen oder du hast Ängste und Sorgen, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die du immer noch trägst, du willst sie ablegen, komm nach vorne, leg die buchstäblich zu den Steinen dazu und lass sie hier. Wenn du jemandem vergeben musst, und du weißt, du hast es noch nicht getan, egal wie lange es her ist, ob es heute Morgen war oder vor 20 Jahren, das ist die Möglichkeit, vergib, lass es los, leg das Dart ab und verzichte auf dein Recht, auf Rache oder Ärger. Und triff eine Entscheidung, heilig zu leben und von heute an wirklich dem Frieden Gottes nachzujagen. Und wenn du den Geist der Buße empfangen hast heute, oh, es ist so kostbar, egal über was, reagiere, bitte, lass es nicht einfach nur, ja, es tut mir so leid. Bring's ihm, lass es los. Sag, danke, Herr, dass ich diesen Geist gerade bekomme, aber ich leg's jetzt hier ab. Vergib mir, dass ich so wahr das getan habe, was auch immer. Und empfange das, was Gott für dich hat. Oh, Gott ist gut und Gott ist dabei, gerade was zu verändern. Auch du zu Hause, bitte reagiere darauf. Das ist genauso dein Aufruf wie der für jeden hier. Ich bin zu so Aufrufen so oft gegangen in meinem Leben. Ich kann es euch nicht sagen, so oft. Und jedes Mal bin ich leichter aufgestanden, nachdem ich vor ihm gekniet und habe ihm was übergeben. Das ist, was er tut. Er nimmt unsere ganze Last weg und er gibt uns sein Joch. Und sein Joch, sagt er, ist sanft und leicht. Das ist kein schwieriges Joch, was er uns gibt. Das macht Spaß, das zu tragen. So. Ja, vielleicht haben wir noch ein Lied, ein halbes Lied oder so, wo ihr reagieren könnt in der Zeit. Ich will das nicht hier abwürgen, Gottes Willen. Bitte, nehmt es, was Gott hat. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Ihr habt ja gemerkt, wir sind keine Blutegel hier, sondern wir sind Schafe. Geh nach vorne, du hast Futter bekommen, reagier drauf und geh zu deinem Gott und hol dir Vergebung ab. Treff Entscheidungen und baue eine gute Straße.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.